systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Freitag, der 11. Oktober 2024. Willkommen zur 214. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und wir werden uns heute mit der Frage befassen, wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf die Energiewende blicken. Und dazu begrüße ich recht herzlich Christina Schildmann. Hallo.
Hallo Marco.
Du leitest die Forschungsförderung in der Hans-Böckler-Stiftung und Felix Schulz, ich grüße dich.
Hi Marco.
Du arbeitest als Postdoctoral Research Fellow an der britischen Leeds University Business School und forschst interdisziplinär zur Veränderung der Arbeitswelt durch die Klimakrise und künstliche Intelligenz. Und Vera Trappmann, hallo.
Hallo Marco.
Ja, willkommen zurück, Vera. Du warst ja schon mal bei uns. Du bist Professorin für Comparative Employment Relations an der Leeds University Business School und du leitest den Arbeitsschwerpunkt zu Klimawandel und Arbeit am Center of Employment Relations, Innovation and Change sowie das Kompetenzzentrum der Hans-Böckler-Stiftung in Leeds, das zum Kompetenzcluster aktuelle Fragen der Transformation gehört. Ja, und an unsere Hörerinnen und Hörer vorweg wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns per E-Mail an systemrelevant@böckler.de antickern, also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte einfach einsenden. In die Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke und unsere weiteren Podcasts, derer haben wir zwei. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Das Kompetenzcluster zu aktuellen Fragen der Transformation. Christina, ich weiß nicht, das klingt so, als ob ich mir was drunter vorstellen könnte, aber nicht genau was. Kannst du uns das kurz erläutern, was es ist?
Sehr gerne, Marco. Das Kompetenzcluster zu aktuellen Fragen der Transformation ist die jüngste Innovation der Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung, kann ich sagen. Und es handelt sich da um 4 externe von uns geförderte Kompetenzzentren und die forschen da eben interdisziplinär an ganz unterschiedlichen, aber immer tagesaktuellen Fragen der sozial-ökologischen Transformation. Das ist eine ziemlich geniale Sache deswegen, weil wir zum Beispiel energiepolitische Fragen da ganz wunderbar aus ganz vielen Perspektiven beforschen lassen können, ganz schnell Ergebnisse haben und die ganz schnell in die Debatte bringen können. Ich will 2, 3 Beispiele bringen, damit man sich ein bisschen plastisch vorstellen kann. Zum Beispiel haben wir gerade eine Studie oder hat das Kompetenzzentrum in Mannheim, geleitet von Tom Krebs, gerade eine Studie in Arbeit zum Ausbau des Stromnetzes aus der wirtschaftlichen Sicht. Der fragt sich nämlich, was kostet eigentlich der Ausbau und was ist günstiger, wenn man es privat oder wenn man es öffentlich finanziert. Oder anderes Beispiel, auch in Arbeit, das ist das Kompetenzzentrum in Halle. In Arbeit ist eine Reihe von Faktenchecks zu energiepolitischen Themen. Da ist zum Beispiel die Frage beantwortet, warum es überhaupt gar keine gute Idee ist, die deutschen Atomkraftwerke wieder anzuwerfen. Das finden ja viele einen guten Plan und das können wir sehr schön widerlegen mit Hilfe solcher Faktenchecks. Letzter Punkt, weil wir über den heute sprechen. Ein Schwerpunkt sind eben die Beschäftigtenbefragungen, die in Leeds gemacht werden, da wo Vera und Felix sind und die uns helfen zu verstehen, wie ArbeitnehmerInnen die Transformation selber erleben, was sie erhoffen, was sie befürchten, was sie wünschen, was sie brauchen.
Wir möchten uns heute mit dem Blick der ArbeitnehmerInnen auf die Energiewende befassen. Und das hat ja sehr viel mit der Transformation zu tun. Und Vera, ihr habt euch das mal angeguckt. Magst du da kurz erläutern, worum es geht?
Ja, wir hatten uns ja vor 1,5 Jahren schon mal angeschaut, wie Beschäftigte insgesamt aufgestellt sind, was die Erwartungen an die Transformation angehen. Und da war besonders deutlich geworden, dass es einen Wunsch nach Orientierung von der Politik gibt, dass es viele positive Erwartungen mit der Transformation verbunden werden, aber auch, dass die Transformation vor allem als ökologische wahrgenommen wurde und nicht als sozialer Umbau der Wirtschaft und der Gesellschaft. Der Zuspruch damals zu erneuerbaren Energien war relativ hoch und wir wollten jetzt einfach nochmal nachbohren und verstehen, was die Arbeitnehmerinnen an der Energiewende als positiv sehen, aber auch, was ihnen besonders Angst macht. Und da die Transformation ja steht und fällt mit der Energiewende, nur zur Erinnerung, 80% der gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland sind energiebedingte Emissionen. Und die Energie ist Grundlage aller wirtschaftlichen und privaten Prozesse. Kaum einem Thema wird daher politisch hinsichtlich der Klimafrage so viel Bedeutung beigemessen wie der Energiefrage. Und daher ist es uns umso wichtiger zu verstehen, wie Beschäftigte auf die Energiewende und ihre Folgen blicken.
was euch wiederum, Christina, sehr stark interessiert hat in der Forschungsförderung.
Interessiert uns brennend weiterhin. Die große Frage, die da im Raum steht, ist ja, gelingt die Transformation? Ist die Mehrheit noch dabei? Das ist im Moment ja wirklich eine große Frage und auch sehr stark debattiert. Unsere These als Hans-Böckler-Stiftung ist, die Frage, ob die Mehrheit noch dabei ist und ob wir das alles hinkriegen, entscheidet sich insbesondere auch im Betrieb, im Unternehmen, also am Arbeitsplatz. Und das ist ja genau das, wo Vera und Felix drauf schauen. Auf den Betrieb, das Unternehmen, die Kantine, Werkhalle, Büro etc. als Arena dieser Transformationsdebatte. Wir befragen die Erwerbstätigen auch selber bei uns im eigenen Haus, im WSI, in so einer Panelbefragung. Das ist spannend, aber diese Beschäftigtenbefragungen von Vera und Felix, die fügen nochmal Puzzleteile hinzu. Wichtig ist uns insgesamt, dass wir einfach wirklich gut verstehen, was gerade in den Köpfen der arbeitenden Bevölkerung, kann man sagen, vor sich geht. Deswegen ist uns das so wichtig. Vielleicht aber auch nochmal die Frage, warum ist uns dieses Thema Energiepolitik, wie sind die Einstellungsmuster zur Energiepolitik so wichtig? Da hatte Vera ja schon darauf hingewiesen, dass die Transformation mit der Energiewende steht und fällt, also die größte Baustelle der Transformation ist und von der alles andere abhängt, ob es funktioniert. Und da ist ja einfach klar, das kann kein reines Top-Down-Projekt sein, sondern das hängt davon ab, dass die Mehrheit da mitmacht. Ich will zwei Dimensionen dazu hervorheben, die beide, finde ich, ziemlich gut abgefragt werden in dieser Studie, über die wir heute reden. Zum einen ist das die Zustimmung zur Energiewende. Findet man die wichtig, relevant, dringlich oder bestreitet man, dass die überhaupt notwendig ist? Und dann die zweite Dimension hängt aber damit zusammen, die Hoffnung oder die Überzeugung sogar, dass sie gelingen kann. Und daran hängt nochmal eine dritte Dimension, man selber als Individuum in dieser Energiewende und Transformation. Wenn man da glaubt, dass man mehr zu verlieren hat als zu gewinnen, kann es halt passieren, dass man ja Positionen umarmt, die signalisieren, das ist doch alles gar nicht nötig, ihr braucht euch gar nicht ändern und lasst uns doch das billige Gas von Putin einfach wieder kaufen.
Also im Grunde hast du die Fragen schon gestellt. Wie sind denn die Antworten darauf? Also wie sehen die Arbeitnehmerinnen das Ganze?
Wenn man zentrale Befunde unserer Befragung zusammenfasst, dann stimmt es auf der einen Seite positiv, dass doch eine Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland die Energiewende will. Und zwar sowohl den Ausbau der erneuerbaren Energien als auch den Kohleausstieg. Es sind allerdings ein paar weniger als noch vor 18 Monaten, nämlich insgesamt nur 59% der Beschäftigten, die wir befragt haben, die sich für die Energiewende und die Erneuerbaren ausspricht. Das heißt im Umkehrschluss, dass 41% wieder neu für die Energiewende gewonnen werden müssen. Vor allen Dingen der Zuspruch zur Windenergie hat in den letzten 18 Monaten abgenommen. Die größte Zustimmung findet sich nach wie vor für die Solarenergie. Wir haben 61% der Befragten, die der Meinung sind, dass Deutschland einen großen oder einen sehr großen Anteil seiner Energie aus der Sonne beziehen sollte. Bei der Windkraft sagen das 52% und bei der Biomasse 34%. Auch knappe Mehrheiten haben wir für das Ziel, 2% der Fläche Deutschlands für Windenergie auszuweisen.
Wir sehen aber auch gleichzeitig noch, dass knapp ein Viertel der Befragten weiterhin für große oder sehr große Anteile vom Erdgas ist zur Stromerzeugung. Und wenn wir dann auf die Atomenergie und die Kohle und den Kohleausstieg schauen, dann ist es so, dass auch knapp die Hälfte der Meinung ist, dass wir wenigstens einige Kraftwerke, ob es Atom- oder Kohlekraftwerke sind, auch in der Zukunft brauchen als Übergangsquellen für die Industrie. So viel also zum mehrheitlichen Zustimmung zu Kohle- und Atomausstieg. Gleichzeitig sehen wir auch, dass der Grund dafür, und das ist, glaube ich, ganz wichtig und einer der Grundbefunde, die wir haben, die Angst vor Versorgungsengpässen und Preisanstiegen ist bei den Menschen, die dagegen sind. 37% der Befragten geben zum Beispiel an, dass sie sich fürchten, dass die Versorgungssicherheit so nicht mehr gewährleistet ist und 42% gehen nicht davon aus, dass die Preise in der Zukunft sinken werden. Was auch wichtig aber hier dabei noch ist, ist, dass wir 30% sehen, die unentschlossen sind. Das heißt, wie Vera beschrieben hat, die Leute müssen gewonnen werden und die sind nicht alle komplett dagegen, aber wir haben einen großen Anteil, der sich noch total unsicher ist. Wir können also erstmal festhalten, dass besonders Sorgen bereiten hier die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Folgen, auf die wir eingehen müssen, um die Leute zu überzeugen, dass Drittel das noch unentschlossen ist und das Drittel, das auch die Energiewende und die Ziele als unrealistisch betrachtet. Und der letzte Punkt hier, wenn wir uns die neuen Technologien anschauen, Wasserstoff, elementarer Baustein der Transformation, sehen wir in der Politik immer wieder, aber auch Carbon Capture and Storage dieses Jahr, große Verabschiedung in der Politik, dass wir CO2 zum Beispiel im Meer speichern wollen. Das sind so die Zukunftstechnologien, die besprochen werden. Und wir sehen bei uns in der Umfrage, dass nur eine Minderheit angibt, überhaupt über diese Technologien Bescheid zu wissen. Und das ist, wenn wir die Energiewende demokratisch denken wollen, wie wir finden, noch ein Riesenproblem.
Ja, wobei man natürlich schon sagen könnte, das muss sich jetzt nicht jeder mit allem auskennen, ne? Also ich vorstelle mich da jetzt auch noch reinarbeiten zu müssen. Da wird es dann irgendwann schwierig.
Das stimmt, da bin ich bei dir. Aber ich glaube, besonders wenn man sich jetzt die Parteien anschaut, bei der SPD in dem Strategiepapier zu zum Beispiel Carbon Capture and Storage, ist ganz klar gesagt, die Menschen müssen mitgenommen werden und die müssen informiert werden und das muss demokratisch ausgehandelt werden. Momentan ist es eher, wie Christina vorhin gesagt hat, so ein Top-Down-Approach. Und ob das jetzt ist, was wir wollen, wir müssen nicht alle Experten sein, aber wir sollten wenigstens informiert werden von der Politik, glaube ich, und mitgenommen werden.
Ja, und Vera hat ja auch vorhin gesagt, genau das, was du auch meinst, Felix, dass diese erste Beschäftigtenbefragung, diese grundlegende, gezeigt hat, dass es ja ein großes Bedürfnis nach Orientierung gibt. Das ist schon eine Aufgabe. Ich will jetzt auch mal, weil die Frage natürlich im Raum steht, was heißt denn das jetzt für die Politik und für die Gewerkschaften? Felix, du hast ja schon auf das Paper zu Carbon Capture and Storage hingewiesen. Was heißt das für Politik und Gewerkschaften? Ich will noch mal ein paar von diesen Zahlen aufspitzen, die, glaube ich, einfach die Aufgabe ganz gut zeigen. Das hattet ihr schon, einer von euch beiden, entweder Vera oder Felix, einer von euch beiden gesagt, dass nur rund ein Drittel der Beschäftigten oder rund ein Drittel der befragten Beschäftigten die aktuellen Ziele für den Ausbau Erneuerbarer für realistisch hält. Ein Drittel ist unentschieden, ein Drittel findet sie realistisch. Also da haben wir ja nochmal eine große Zone des Zweifelns und Nichtwissens und denken, kann es klappen, vielleicht nicht. Jetzt ist aber ja die Gretchenfrage, ob man glaubt, dass die Ziele realistisch sind, diese Ausbauziele. Wenn man nämlich glaubt, dass die Ausbauziele unrealistisch sind, dann glaubt man ja auch zum Beispiel nicht daran, dass in Deutschland irgendwann mal grüner Stahl wettbewerbsfähig produziert werden kann. Und dann findet man auch jeden Euro Investitionen in die Transformation der Stahlindustrie wahrscheinlich sinnlos. Also mir scheint das so, dass da ein ganzes industriepolitisches Weltbild dran hängt, was ja auch gerade in der öffentlichen Debatte, auch in der politischen Debatte verhandelt wird, auch in der wissenschaftlichen Debatte verhandelt wird. Und deswegen ist die Aufgabe offensichtlich, dass man wirklich zeigen kann, dass es gelingt zu zeigen, dass in ein paar Jahren ausreichend Strom aus regenerativen Quellen zu international wettbewerbsfähigen Preisen produziert werden kann. Was ich mir dann gedacht habe, ist, wir bräuchten eigentlich so ein öffentlich einsehbares Monitoring der Energiewende. Und dann habe ich mal recherchiert und festgestellt, es gibt so ein öffentlich einsehbares Monitoring der Energiewende und zwar vom BMWK, vom zuständigen Ministerium. Und da hat eine Expertenkommission ein Energiewende-Monitoring geschrieben im Juni 2024, aber das hat 392 Seiten und ich habe es auch nicht geschafft, irgendwie so schnell zu verstehen, wo wir da jetzt eigentlich stehen. Also Kommunikation zu, wo stehen wir da eigentlich gerade? Und zwar verständliche, nachvollziehbare ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Dann will ich noch eine andere Zahl aufspitzen, die, Felix, du hattest, glaube ich, gesagt, es gibt große Fragen und Zweifel mit Blick auf die arbeitsmarktpolitischen Folgen dieser Energiewende. Ich finde ein gutes Beispiel, weil das ist eine ganz markante Zahl. Die Aussage, ihr habt ja abgefragt, die Aussage, die Jobs in den Branchen der erneuerbaren Energien werden gut bezahlt sein. Da antworten fast 50% mit, ich stimme weder zu noch lehne ich ab. Das heißt für mich dann, sie sagen eigentlich, keine Ahnung, woher soll ich denn das wissen? Kann ich nicht sagen. Direkt dahinter gibt's noch mal eine Aussage, die auch, sagen wir mal, sehr, sehr, sehr kontrovers und aber auch sehr ratlos betrachtet wird, nämlich der Ausbau der erneuerbaren Energien wird neue Jobs in Deutschland schaffen. Da stimmen 17% nicht zu, die sagen, nö, glaube ich nicht. 47% stimmen zu, immerhin. Finde ich auch eine ziemlich bemerkenswerte Zahl und eine gute Zahl. Aber 36% wissen es nicht. Sagen, stimme weder zu noch stimme ich nicht zu. Keine Ahnung. Das zeigt für mich, wie riesig diese Fragezeichen in den Köpfen der Beschäftigten sind. Ihr hattet das beide auch schon angedeutet, was die sozialen und die Arbeitsmarktfolgen dieser Energiewende sind. Aber das sind ja Fragen, die total existenziell sind für die Beschäftigten. Also die Frage, wo ist eigentlich mein Platz in dieser Transformation? Was heißt denn das für mich? Das ist die riesige Aufgabe aus meiner Sicht für Politik und Sozialpartner, da Orientierung und Perspektive zu schaffen. Ich habe noch eine super spannende Sache, nämlich die Kriterien für die Energieversorgung. Die fragt ihr, Felix, und Vera fragt ihr ja auch ab. Da sehen wir ja so ein klares Prioritätensystem, was den Beschäftigten wichtig ist mit Blick auf die Energieversorgung. Zum einen, also ganz vorne, Energieversorgung muss zuverlässig sein. Und dann direkt gefolgt von, muss günstig sein. Und ganz weit abgeschlagen, sollte emissionsfrei sein. Das zeigt, also zum einen ganz viele bezweifeln, dass die Energieversorgung nach der Energiewende sozusagen noch zuverlässig ist. Also das ist ein Riesenthema. Viele zweifeln, dass sie bezahlbar ist. Und deutlich ist auch keine Zustimmung ohne Sicherheit, dass Energieversorgung zuverlässig ist und keine Zustimmung ohne günstige Preise. Also da hat ja der AfD, wie ich glaube, wir kommen nachher nochmal zu den politischen Parteien, ein riesiges Einfallstor, Unsicherheit zu schüren, da diese Energie noch bezahlbar ist und ob es Blackouts gibt. Das sind einfach wichtige Orientierungsfragen.
Christine hat ja den Übergang gerade schon super gemacht, das Einfallstor für die AfD. Und ich glaube, das ist auch, was vielleicht diese Unsicherheit widerspiegelt in dem, was wir jetzt haben und teilweise auch in den Verschiebungen zu den Energiequellen zur letzten Studie, dass wir teilweise noch mehr in die Mitte gerückt sind, wo die Leute nicht genau wissen. Und da spielt natürlich jetzt dann diese Parteienzugehörigkeit rein. Und wenn wir bei dem Thema bleiben, das du eben angesprochen hast, die Präferenzen zur Energieversorgung, wir sehen das genau über alle Parteien erstmal jetzt hier im Groben hinweg. Versorgungssicherheit ist am wichtigsten. Wenn wir dann aber das Ganze aufbröseln und schauen innerhalb derjenigen, die die bestimmte Parteipräferenzen haben, sehen wir natürlich unter den Menschen, die die Grünen wählen, da ist dann niedrige Emissionen doch das Wichtigste. Also ich glaube, ist es auch wichtig und das war für uns auch nochmal ein Grund, warum wir dann nochmal tiefer eingestiegen sind in die Umfrage und in die Befunde. Vielleicht ist es nicht alles so klar und deutlich, wenn wir uns das die komplette Stichprobe anschauen, sondern wir sollten auch nochmal in Gruppen reingehen. Und wenn wir uns dann die politischen Entwicklungen in Deutschland anschauen, die AfD die letzten Jahre, der Aufstieg des BSW, war es uns wichtig, nochmal zu schauen, okay, welche Rolle spielen diese neuen Parteien und wie sind die Befürworter oder die Wählerinnen eventuell auch im Vergleich zu den etablierten Parteien. Und da sehen wir, dass es wirklich, sagen wir mal, drei Linien gibt, wenn wir die parteipolitischen Präferenzen uns anschauen, wie die sich verhalten mit der Zustimmung zur Energiewende. Und zum einen sehen wir, dass die neuen oder die populistischen Parteien, die Wählerinnen dieser Parteien, AfD und BSW, grundsätzlich anders ticken mit Blick auf die Energiewende als die Wählerinnen der etablierten Parteien. Besonders bei der AfD sehen wir, dass sie grundlegend sich unterscheiden, immer weniger Zuspruch haben, was die Energiewende angeht, gleichzeitig kritischer sind, was die Folgen angeht. Die BSW-Wähler sind ähnlich, auch grundsätzlich anders, aber nicht so ganz stark. Und dann haben wir die etablierten Parteien. Und die können wir auch wieder unterteilen, vielleicht nicht ganz überraschend, aber wir sehen es trotzdem nochmal deutlich in den Daten. Wir haben das Grün-Links-Spektrum, die Grünen, SPD und die Linken, die Energiewende stärker und konsequenter unterstützen als die Parteien, die Wählerinnen der Union und der FDP. Und da ist zum Beispiel bei den Grünen 93% stimmen der Aussage zu, dass die Energiewende unverzichtbar ist. Bei den Wählerinnen der Linken sind es noch 90%. Und wenn wir dann zum Beispiel CDU, CSU, FDP anschauen, sind es immer noch 2/3. Und das sind so die groben Linien. Und wenn man sich dann anschaut, was sind die Gründe dafür? Wir haben sie eben angesprochen, auch nochmal oben. Und da sind wirklich diese Ängste vor Preisanstiegen, die Ängste vor Arbeitsplatzverlusten und vor Versorgungssicherheit viel stärker ausgeprägt unter den Anhängerinnen der AfD und des BSW.
Ich habe mich auch gefragt, was diese drei Linien bedeuten. Und das finde ich eigentlich auch sehr spannend, Felix, weil oft ja von einer Polarisierung die Rede ist. Die Polarisierung, die dieses Klimathema erzeugt. Und da finde ich, habt ihr gut herausgearbeitet, dass es ja eigentlich keine komplette Polarisierung gibt, sondern ihr habt ja diese erste Linie, die neuen populistischen Parteien, die sagen hier Klimaschutz gar nicht nötig und Klimawende, alles irgendwie Fake News. Und dann gibt es die progressiv linken Parteien, die da immer noch irgendwie kräftig dabei sind, Grüne, SPD, Linke und dann aber diese Mittelfeldparteien, die ja für sowas wie eine moderate, in Anführungsstrichen, Energiewende stehen, also CDU, CSU, FDP, die den Klimawandel zwar nicht leugnen und auch die Klimaziele unterstützen, in der Theorie, aber in der Praxis so ganz tastend sind. Und der Beweis für mich, dass es keine komplette Polarisierung gibt, den habt ihr mehrfach angesprochen, also diese große Zone der Nichtwissenheit, des Unsicherseins oder die 41%, die vielleicht noch gewonnen werden müssen, die noch nicht so genau wissen, funktioniert die Energiewende oder nicht? Ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Das ist die Gruppe, die adressiert werden muss und die Orientierung braucht und die Informationen braucht. Da sollte man sich drauf konzentrieren.
Christina, ich finde, das betonst du völlig zu Recht, dass es einen Riesenbedarf an Kommunikation gibt und an gelingender Kommunikation. Wie viel Faktenwissen stellen wir eigentlich zur Verfügung, das leicht abrufbar ist? Welche Narrative zirkulieren wir und in welchen Medien tun wir das, sodass es die Leute auch erreicht? Und welche positiven Narrative haben wir, die mit der Energiewende verbunden sind? Das scheint mir die zentrale Herausforderung und was mit unseren Daten sehr gut belegt werden kann, dass es anscheinend nicht gelungen ist. Es kommt aber aus meiner Sicht dann noch ein zusätzlicher Aspekt hinzu, gerade wenn man auf die Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern guckt, dass neben der Kommunikation ist ja schon noch irgendwas anderes scheint, was nicht gelungen zu sein scheint. Ja, im Nachgang zu den Landtagswahlen wurde viel debattiert. Ich fand den Beitrag von Steffen Mau mit der Veränderungserschöpfung sehr hilfreich, dass in den ostdeutschen Bundesländern die Angst vor der Energiewende scheinbar größer zu sein scheint. Und wir haben das uns bei unserer Untersuchung mal nach Bundesländern getrennt angeschaut. Und da können wir sehen, dass in Sachsen die Beschäftigten den Ausbau erneuerbarer Energien weniger unterstützen. In Sachsen, Thüringen, aber auch Mecklenburg-Vorpommern halten weniger Beschäftigte die Energiewende für realistisch. In Sachsen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, manchmal auch in Brandenburg, sind einfach weniger Beschäftigte positiv eingestellt, ob der Effekte der Energiewende, was die Preissteigerung, die Energieversorgung, aber eben auch die Bezahlung von Jobs in erneuerbaren Energienbranchen angeht. Und teilweise kann man vielleicht sagen, sind diese regionalen Unterschiede Stadt-Land-Differenzen. Die Stadtstaaten beispielsweise, Hamburg, Berlin, Bremen, sind der Energiewende am positivsten gegenüber eingestellt. Aber andererseits lebt in den ostdeutschen Bundesländern eben auch ein überproportionaler Anteil der AfD und BSW-Wählerschaft. Also es kann sozusagen auch ein ideologisches Moment hier sein, das da überschwappt. Es scheint aber, dass in Ostdeutschland sozusagen das Vertrauen in die Energiewende besonders wiederhergestellt werden muss. Und das kann über Kommunikation in den Betrieben passieren, wie du gesagt hast, aber auch in den Gemeinden und vielleicht in den Sportvereinen und in den öffentlichen und sozialen Medien müssen die Menschen einfach wieder überzeugt werden von der Notwendigkeit, aber auch von der Chance der Energiewende. Also ich stimme dir vollkommen zu, dass es einen ganz großen Kommunikationsauftrag seitens der Politik und progressiver Akteurinnen in der Gesellschaft gibt.
Aber auch ein Verstehensauftrag wäre. Und deswegen vielen Dank, dass du diesen Mau-Begriff von der Veränderungserschöpfung ins Feld geführt hast und dass ihr nochmal in die Zahlen geguckt habt, ob man diese Veränderungserschöpfung in den ostdeutschen Bundesländern besonders erkennen kann. Und das hast du ja gerade beschrieben, dass man das kann. Und das erklärt ja auch durchaus die Wahlergebnisse in diesen drei Landtagswahlen ein Stück weit mit. Im Nachhinein in der Debatte darüber, was hat da jetzt eigentlich die Rolle gespielt, was war ausschlaggebend, geht es ja wie immer nur um Migration, Kriminalität und die Stationierung von Mittelstreckenraketen. Und das wird damit begründet, dass sie sagen, ja, das Thema Klimaschutz hat ja gar keine Rolle gespielt. Das war bei den Exit-Polls irgendwie ganz hinten auf den Rängen. Aber trotzdem glaube ich schon, und das zeigt ja auch, dass das Thema immer da ist in den Köpfen und schon auch eine Rolle gespielt hat. Denn es ist ja wirklich überhaupt kein Wunder, dass da zwei Parteien reüssieren konnten, die in eurer Beschreibung ja das Parteienspektrum jetzt nochmal komplett neu aufmischen. Diese beiden neuen populistischen Parteien, die beide ja im Grunde sagen, wir brauchen diese ambitionierte Klimapolitik nicht. Die ist entweder ein Elitenprojekt oder so schnell nicht nötig. Die AfD hält die Energiewende gar nicht für nötig. Und das BSW sagt, zumindest sollten wir doch hier weiter Öl und Gas aus Russland importieren. Diese geplanten erneuerbare Energieziele sind völlig unrealistisch. Also das sind zwei Entlastungsparteien. Und die Entlastungsparteien adressieren exakt diese Veränderungserschöpfung, glaube ich. Deswegen finde ich es wirklich hilfreich, dass ihr das nochmal zeigt, wie die sich auch in diesen energiepolitischen Zustimmungswerten dann auch widerspiegelt.
Ja, müssen wir an der Stelle dann aber nicht auch zumindest thematisieren, dass das natürlich auch ein Vertrauensverlust in die Fähigkeiten der Politik ist. Ne? Also diese Sachen zu bewältigen und so zu bewältigen, dass es für die Leute okay läuft. Ob das dann so ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das ist ja die Erwartung, dass die das nicht hinkriegen. Ne?
Absolut.
Also vor anderthalb Jahren haben wir gefragt, von wem erwarten die Beschäftigten sozusagen handeln, um den Klimawandel zu bekämpfen. Von den Gemeinden, von den Unternehmen, von den Haushalten oder von der Regierung, Bundesebene oder Landesebene. Und es gab eine so große Zustimmung dazu, dass es Aufgabe der Bundesregierung sein muss. Ein großer Zuspruch zu mehr Regulation, ganz klar ein Erkenntnis, es ist ein Systemproblem und kann nicht sozusagen mit individuellen Veränderungen der Lebensweise eingehegt werden. Wenn wir die Ergebnisse jetzt so interpretieren wollen, dass es ein Vertrauen in die Handlungsfähigkeit von der Regierung gibt, dann muss man sicherlich gucken, was ist in den letzten anderthalb Jahren schiefgelaufen. Aus meiner Sicht ist eine Menge in der Kommunikation schiefgelaufen und natürlich in der Zusammensetzung der Bundesregierung, dass die Koalition sich gegenseitig handlungsunfähig macht. Ich bin optimistisch, dass es kein Verlust in die Handlungsfähigkeit von Politik und Regierung insgesamt ist.
Ich glaube, was aber wichtig auch nochmal ist, der Punkt, dass in der letzten Umfrage war es so, dass besonders das Soziale noch nicht in dieser Transformation gesehen wurde. Und das hat natürlich dann auch mit der Regierung zu tun. Und das sind ja genau die Themen wirtschaftliche, Soziales, die aufgegriffen werden jetzt und gegen den Klimawandel und die Transformation ausgespielt werden von den populistischen Parteien. Von daher ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, jetzt als eine Regierung, als eine SPD, als etablierte Parteien den Fokus wieder auf das Soziale zu richten, um diese Menschen wieder davon zu überzeugen, dass das Ganze gelingen kann und dass wir nicht der Transformation Bye-bye sagen müssen, sondern dass wir sie zusammen demokratisch so gestalten können, dass es den Leuten weiterhin gut geht oder noch besser geht, als es ihnen jetzt geht, wirtschaftlich als aber auch sozial.
Eindeutig. Also die soziale Einhegung der Energiewende mit Blick auf die Bundestagswahl nächstes Jahr, es sollte das zentrale Thema sein. Und in der Studie, wie du sagst, Christina, sehen wir die Hinweise darauf immer in dem Moment, wo die Gestaltung der Energiewende an klare soziale Kriterien geknüpft wird, an gute Arbeitsbindung, Tarifträge, Mitbestimmung, dann stimmt die Mehrheit den energiepolitischen Vorhaben wieder zu. Und auch hier sehen wir große Unterschiede entlang des Parteienspektrums. Da ist die Zustimmung bei den progressiven Parteien am höchsten und bei den populistischen Parteien am niedrigsten.
Ja, du sagst soziale Bindung von Unterstützungsmaß oder von politischen Förderungen der Energiepolitik. Das lese ich aus eurer Studie auch ganz klar raus. Also wenn man zum Beispiel als Regierung Milliarden gibt für den Bau von irgendwelchen Gigafactories, so Batteriezellenherstellung, dann wollen unsere befragten Beschäftigten, dass der Staat dann sagt, ja, aber wir geben euch das Geld, Intel oder so. Aber wir wollen dafür, dass ihr irgendwie faire Löhne zahlt, dass ihr Tarife aushandelt, dass ihr Beschäftigungsgarantien gebt. Das lese ich da sehr stark raus und das finde ich auch wirklich schlüssig. Das ist ja auch eine zentrale Forderung der Gewerkschaften an diese Fördermaßnahmen. Aber der zweite Punkt, ich glaube, Felix hatte den gerade auch erwähnt, das Bedürfnis nach einer demokratischen Energiewende oder auch einer, die beteiligt, dass der sehr stark ist und auch ein Konsens fällt, sehr große Zustimmung bekommt oder plötzlich größere Zustimmung bekommt die Energiewende ja, wenn signalisiert wird, dass beteiligt wird, sowohl finanziell als auch mit Blick auf die Mitsprache. Die finanzielle Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger machen ja viele Bundesländer jetzt auch und das ist, scheint ein ganz, ganz großer Hebel zu sein, dass sie sagen, da sind nicht irgendwelche Unternehmen, Windkraftunternehmen aus dem Westen, die hier die Windräder aufstellen und das Geld damit verdienen, sondern wir haben da auch was davon. Und wir dürfen auch mitreden, das ist ganz zentral. Ach so, zu dieser sozialen Bindung von Finanzierungsmaßnahmen, da finde ich interessant, dass das ja wirklich Unterstützung von Anhängerinnen und Anhängern aller Parteien inklusive AfD findet. Also da hat man richtig ein Konsensfeld, mit dem man auch arbeiten kann.
Richtig, Christina. Also wenn man sich anguckt, derjenigen, die sozusagen dem Ausbau der Windenergie nicht zustimmen, wenn man ihnen dann anbietet, dass sie finanziell profitieren, dann sind ein Drittel derjenigen, die dagegen war, plötzlich wieder dafür. Und sogar die Hälfte derjenigen, die unentschlossen waren, sind dann wieder dafür. Also hier sieht man, mit den richtigen Angeboten kann man durchaus Skeptikerinnen zurückgewinnen oder überzeugen. Das ist sozusagen neben der Kommunikation ja die Beteiligung, aber eben auch die demokratische Ausgestaltung bei der Bestimmung von Windenergie ist einfach unglaublich zentral. Es gibt sozusagen noch ein anderes finanzielles wichtiges Moment, inwieweit die Haushalte halt entlastet werden. Felix, das hatten wir uns doch auch genauer angeguckt.
Genau angeguckt nicht, aber wir leiten daraus bestimmte Dinge ab. Also wir haben natürlich schon über einiges gesprochen, so die drei wichtigen Hebel, die wir sehen oder die drei, wo es Mehrheiten gab, wie gesagt, um das nochmal hervorzuheben, das, was wir auch Positives, wir reden sehr viel auch über Negatives, aber die positiven Dinge hervorzuheben, diese drei Säulen, wo es Mehrheiten gibt. Das ist die finanzielle Beteiligung, das ist die demokratische Beteiligung und dann sind es die sozialen und arbeitsmarktpolitischen Bedingungen in der Finanzierung der Energiewende. Und darauf lassen sich halt bestimmte Sachen ableiten. Und eine davon ist natürlich auch, die Haushalte finanziell zu entlasten. Wir wissen, dass sie Sorgen haben vor Preisanstiegen. Wir wissen, dass es CO2-Preise gibt, die auch steigen werden in den nächsten Jahren, aber das kann es halt nicht sein von der Politik, nur die Preise zu erhöhen und den Menschen nicht entgegenzukommen. Und da stimmen wir überein mit dem, was auch Sebastian Dolin natürlich letztens auch in einem Papier geschrieben hat, und gucken uns an, wie kann man die Menschen sonst entlasten, wenn es nicht über den Strom ist. Und das sind natürlich andere Dinge wie Lebensmittel, aber natürlich auch der öffentliche Verkehr, wo wir das Preisniveau sinken können. Und ein Versprechen der Bundesregierung natürlich bezahlbaren, aber hier auch wichtig, energieeffizienten und emissionsarmen sozialen Wohnraum. Und wenn wir es schon nicht über die Energie tun können, dann können wir es doch über diese verschiedenen Möglichkeiten machen, um so einen Teil der Wähler und der Wählerinnen, die Angst hat vor diesem sozialen Abstieg oder den Kosten, wieder zurückzugewinnen.
37% der Beschäftigten sagen, dass ihr Arbeitsplatz von wettbewerbsfähigen Energiepreisen abhängig. Das ist eine ziemlich elemente Zahl, weil wir uns ja immer gefragt haben in dieser ersten Beschäftigung, warum hängen so viele dann doch noch irgendwie an der Kohle und am Gas und so weiter. Und da war ja schon unsere Arbeitsthese immer, es geht auch um die Arbeitsplätze und die Angst, dass die Arbeitsplätze nicht mehr wettbewerbsfähig sind, weil die Energiekosten zu hoch sind, dass die Arbeitsplätze abwandern. Und diese 37% finde ich schon eine ziemlich enorme Zahl und zeigt mir nochmal, dass diese Debatte um den Brückenstrompreis oder den Industriestrompreis oder wie man es immer nennen will, dass die nicht einfach ad acta gelegt werden sollte. Die sollte weiterhin eine Rolle spielen, denn die adressiert genau diese Sorge vor, sagen wir mal, Deindustrialisierung, wirtschaftlichem Abstieg Deutschlands als Volkswirtschaft und eben diese Auslagerungs- und Abwanderungsdebatte, die ja gerade im vollen Gange ist.
Ja, wenn ich dazu kurz was ergänzen darf. Also in China hat man es ja so gemacht, dass man gesagt hat, wir eröffnen jetzt ein paar Kohlekraftwerke, fördern mehr Kohle, also haben auch Minen dazu eröffnet und so weiter und gesagt, wir stellen die Versorgungssicherheit in den Vordergrund und fahren aber gleichzeitig massiv die erneuerbaren Energien hoch, was ungefähr bedeutet, dass in 2024 80% der erneuerbaren Energien, die weltweit zugebaut werden, aktuell aus China kommen. Da sieht man, dass das industriepolitisch schon umgesetzt werden kann, wenn man es mit den richtigen Maßnahmen begleitet. Und ich glaube, die Diskussion, die wir hier in Deutschland haben, die ist ja auch immer mit, naja, da schalten wir dies ab und jenes ab in dem und dem Jahr und bis dahin muss das andere dann funktionieren. Und da entstehen ja dann die Zweifel, ob das alles so weit klappt.
Ja, genau, dass das andere funktioniert.
Genau, und dann kommt ja jetzt als Fix dieser ganzen Debatte obendrauf, naja, okay, jetzt brauchen wir halt irgendwie einen Brückenstrompreis, weil da ist was dazwischen gekommen mit einem Krieg und steigenden Preisen und so weiter. Also da ist vielleicht auch tatsächlich so ein Kern an Wahrheit drin in der Skepsis der Bürgerinnen und Bürger, dass da vielleicht nicht alles ideal gelaufen ist und gerade umso wichtiger wäre es jetzt, dass die Politik da ja entsprechend zeigt, dass sie gewillt ist, da auch Änderungen und andere Schritte vorzunehmen. Ne?
Ja, genau. Der Brückenstrompreis ist ja genau dafür da. Die erneuerbaren Energien werden massiv hochgefahren, aber es dauert dennoch eine Zeit lang, bis das eben da ist, wo es hin muss und bis es tatsächlich auch entsprechend günstig ist und bis dahin, damit währenddessen nicht die energieintensive Industrie abwandert, braucht man eben diesen Überbrückungsstrompreis. Es geht ja um eine Brücke. Nur wenn man von einer Brücke redet, muss man natürlich auch sicher sein, dass am Ende der Brücke, am anderen Ufer, da auch diese günstigen Energiepreise warten. Und das versuchen wir ja auch als Hans-Böckler-Stiftung in Studien zu zeigen, dass IMK hat dazu was gemacht. Aber das ist weiterhin einfach eine zentrale Forschungsfrage.
Genau. Und nur um da reinzugehen nochmal, Marc, und dem, was du gesagt hast, ich stimme dir dazu, aber natürlich hast du politisch in China ein ganz anderes System als bei uns, wo du natürlich so innerhalb der Parteien keine Einigkeit hast, wie der Ausbau denn jetzt stattfinden soll. Dann hast du zum Beispiel die Unionsparteien oder eine FDP teilweise, wo gesagt wurde, wir sollen wieder die Atomkraft hochfahren, wo wahrscheinlich Christina noch was sagen kann, dass das wirtschaftlich eigentlich überhaupt keinen Sinn macht und von den Kosten her das zu tun. Und dann hast du wieder andere, die sagen, wir müssen ein bisschen langsamer auf die Bremse drücken jetzt von den populistischen Parteien. Und das Problem hast du in China natürlich nicht.
Zumindest muss man sich nicht einig werden. Einig geworden ist, ja. Was ich damit nur sagen wollte, ist, es gibt halt eben auch andere Möglichkeiten, mit der Gesamtlage umzugehen, die dann ja auch KritikerInnen mit berücksichtigen würde. Aber du hast natürlich recht, das ist in einem Land wie Deutschland wesentlich schwieriger umzusetzen, vor allen Dingen mit dem Diskussionsbedürfnis, das wir immer haben, ne?
Aber wenn du sagst, es gibt andere Länder, die anders damit umgehen, dann verweisen wir natürlich auch gerne auf die USA und den Inflation Reduction Act, wo ja einfach in ganz großem Stil der Ausbau der Erneuerbaren angekurbelt worden ist. Und das wirkt ja auch, das sehen wir auch, das zeigt das IMK in Studien, dass das sowohl zur Schaffung von Arbeitsplätzen beiträgt, als auch tatsächlich zur Reduktion von CO2. Und das sollten wir natürlich auch mit im Blick behalten.
Mir ist es noch mal ganz wichtig, Marco, zu betonen, dass wir es natürlich letztendlich noch mit einem autoritären System in China zu tun haben. Vielleicht gelingt die Energiewende schneller, weil sie sozusagen von oben durchgeplant wird. Aber das ist natürlich mit sozialen und politischen Kosten zu bezahlen. Also ich wäre jetzt vorsichtig, das als positives Beispiel hinzustellen. Wir haben in Deutschland das Glück, dass wir eine Demokratie haben, wo wir einen Konsens aushandeln müssen. Wir haben jetzt das Pech gehabt, dass wir eine Regierung hatten, die sich sozusagen teilweise handlungsunfähig gemacht hat, wenn wir nur an die Schuldenbremse denken. Es sind Instrumente, die eigentlich auf der Hand liegen, die uns wesentlich weitergebracht hätten, wenn sie nicht blockiert werden politisch. Und die Kosten, dass wir sozusagen jetzt einen Anstieg der Populisten haben, die sich im Grunde gegen diesen Stillstand innerhalb der Koalition wenden, das ist jetzt ein sehr hoher Preis. Aber ich finde, das muss eigentlich dazu führen, dass wir die Aushandlungsprozesse in der Demokratie stärken, aber versuchen, sie effektiver zu gestalten. Und sozusagen mit der Gefahr, die wir sehen, mit dem Anstieg ja teilweise auch sehr rechtsgerichteter Politik, mal über den eigenen Schatten zu springen und sich doch eher auf einen Konsens einzulassen.
Ja, oder die vielleicht die Menschen gewinnen, ne? Also wir haben über die USA gesprochen, über China gesprochen, da wird viel Geld in die Hand genommen, da wird investiert in die Erneuerbaren und in dem Sinne in die Energiewende. Wir wissen, wie viel Rückstau in Deutschland ist in Investitionen, hat natürlich auch mit der Schuldenbremse zu tun. Man kann natürlich den Menschen auch zeigen, indem man investiert, können die Dinge sich verändern. Ne? Und da kann man natürlich dann nach China und zur USA gucken und sagen, okay, da ist ein positives Beispiel, dass wie wichtig Investitionen sind.
Absolut. Wir konzentrieren deswegen auch jetzt in der Forschungsförderung die Forschung auf genau solche Fragen, die ihr hier auch alle adressiert habt. Also zum einen, wie wirken sich eigentlich Investitionen aus? Welche positiven Effekte haben Investitionen in Netze etc.? Daran arbeitet ein ganzes Kompetenzzentrum, das in Mannheim, geleitet von Tom Krebs, da werden wir einiges beisteuern. Dann aber auch die Frage, wie man die ökologische Transformation tatsächlich zu einer auch sozial-ökologischen Transformation machen kann. Da haben wir ein großes Forschungsprojekt zur Frage, wie sich eine Vermögensbesteuerung auswirken kann, wie die Transformation befördern kann. Das ist ein Projekt in unserem Forschungsverbund, sozial-ökologische Transformation. Und das, was Felix, du gesagt hast, also diese Orientierungslosigkeit in der Debatte, zum Beispiel mit Blick auf den Atomausstieg, da will ich nochmal auf unsere Faktenchecks hinweisen. Da sind einige noch in Arbeit und da zeigen wir zum Beispiel auch, dass diese Idee, dass es gut ist oder dass wieder Hochfahren der Atomkraftwerke zu billigem Strom führen würde, dass die absolut unsinnig ist und begründen auch da ganz gut wie. Also Faktenchecks zur Orientierung, Forschung zu sozialen Gestaltung der Transformation und eben zur Wirkung von Investitionen. Das sind so drei Säulen unseres Kompetenzclusters.
Christina, das ist super spannend, was das Kompetenzzentrum in Mannheim da macht. Ich wollte vorhin direkt nochmal sagen, wie wichtig es mir scheint, dass die Industriepolitik mit der Sozialpolitik verzahnt wird. Also Besteuerung von Reichen, Klimageld, sozusagen auf der einen Seite wollen die Beschäftigten sehen, mein Arbeitsplatz ist nicht gefährdet und auf der anderen Seite, ich kann aber sozusagen auch meine Stromrechnung zu Hause noch bezahlen. Und wie wird das?
Ja, das ist eine super Formulierung. Verzahnung Industriepolitik und Sozialpolitik, das hilft uns, glaube ich, wirklich weiter im Denken. Und das ist, wenn ich das richtig sehe, auch genau das, was das zum Beispiel dieses Kompetenzzentrum in Mannheim macht. Weil die gucken sich zum einen an, was die Investitionen in Energieinfrastruktur und in Netze, wie die sich auswirken, aber auch soziale Investitionen in Betreuung zum Beispiel. Und wenn man das zusammen gedacht kriegt, dieser funktionierende Alltag und gleichzeitig eben diese Industriepolitik, ich glaube, dann hat man eine gute Vision, wo es hingehen kann, wo auch Akzeptanz und wir sind dabei erzeugt werden kann.
Damit wären wir am Ende der heutigen Folge. Und am Ende wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns per E-Mail an systemrelevant@böckler.de antickern. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte einsenden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Vielen Dank an Christina Schildmann, Felix Schulz und Vera Trappmann. Dankeschön.
Danke, Marco.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.